Sommershow von heute Morgen am Donnerstag. Der Donnerstag ist der Tag vor dem Freitag und am Freitag wird Guy Parmelin auf Brüssel fahren und mit Ursula von der Leyen noch einmal über das Rahmenabkommen reden. Am Mikrofon habe ich jetzt den Rudolf Strahm. Der Rudolf Strahm ist ehemaliger SP-Nationalrat, Preisüberwacher, hat da sehr viel mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet, kennt sich sehr gut aus. Rudolf Strahm, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte, die bei dem Rahmenabkommen problematisch sind?
Ich kann nichts anderes als das aufzählen, was wir wissen vom Bundesrat, wie er schriftlich hat deponiert, wie er übrigens schon 2014 hat gefordert mit der sogenannten roten Linie. Das ist erstens Weiterführung und keine Abschwächung vom Lohnschutz, von der sogenannten flankierenden Lohnschutzmassnahmen, FLAM. Zweitens, nicht akzeptieren von der Unionsbürgerrichtlinie, wo würde nämlich eine Zuwanderung ins schweizerische Sozialsystem erleichtern und einen dauernden Aufenthalt auch für Leute, die nicht arbeiten, in der Schweiz sichern. Das hat man nicht wollen, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass man bei den sogenannten Beihilfen, also das sind Subventionen, zum Beispiel Subventionen vom Wohnungsbau oder Kantonalbanken, kantonale Gebäudeversicherungen, dass die nicht müssen, wie in der EU, am Wettbewerb unterstellt werden. Das sind die drei Bedingungen. Wir wissen nicht genau, was jetzt rausgeschaut hat, aber man hört, dass immer noch in der Frage vom Lohnschutz und vor allem von der Unionsbürgerrichtlinie, UBRL, der EU keine Konzessionen hat gemacht. Und dann, wenn das tatsächlich stimmt, dass keine Konzessionen sind gemacht worden in Brüssel, kann der Bundesrat natürlich aufgrund von seinen früheren Verlautbarungen natürlich das Abkommen nicht paraffieren und nicht am Parlament zulegen.
Aber es sind natürlich nicht die einzigen Probleme auf eine Art, also selbst wenn man jetzt hätte können erreichen, dass die sogenannten Klärungen im Sinn von der Schweiz ausgefallen wären, haben wir ja einfach ein grundsätzliches Problem mit dem Rahmen gekommen, oder nicht? Das ist einfach der Eingriff, wie soll ich sagen, unsere eigene direkte Demokratie, dass wir da Rechtsakte übernehmen müssen, wo wir heute gar noch nicht wissen, was das für Rechtsakte vielleicht sind in 4 Jahren.
Das ist richtig, wobei ich muss gerade sagen, die Frage von der Souveränität ist natürlich auch ein Plastikwort, oder nicht? Jeder versteht etwas anderes darunter. Aber man muss sagen, dass das Abkommen ist nicht einfach eine Fortsetzung oder eine Weiterentwicklung von der bisherigen Bilateralen, sondern es ist ein ganz klarer Stilbruch, ein klarer Bruch im Verfahren, nämlich, dass jetzt der Europäische Gerichtshof ins Spiel kommt. Der Europäische Gerichtshof ist das Gericht der EU, das ist ein Parteigericht. Und im institutionellen Rahmenabkommen heisst es ja wörtlich im Artikel 10 Absatz 3, die Entscheide des Europäischen Gerichtshofs sind für das Schiedsgericht verbindlich. Mhm. Französisch heisst sogar «lie le tribunal arbitral». Das heisst, «lie» heisst eigentlich «gefangen». Also, das heisst, es gibt keine Ausweichmöglichkeiten. Das heisst, das Schiedsgericht, wo eigentlich paritätisch zusammengesetzt ist, muss, wenn irgendwo das Europarecht tangiert ist, und das ist natürlich in 90% von diesen Schiedsgerichtsfällen der Fall, oder noch mehr, sobald Europarecht tangiert ist, sagt eigentlich der Europäische Gerichtshof, wo es lang geht. Und das ist natürlich schon ein totaler Verfahrensbruch gegenüber den heutigen bilateralen Abkommen.
Also man kann auch sagen, das ist im Prinzip das Ende der Bilateralen, weil der Witz der Bilateralen ist ja, dass zwei Vertragsparteien eigentlich auf Augenhöhe miteinander einen Vertrag schliessen. Und wenn, das gibt es ja gar nicht, eben das Gericht von der Gegenseite nachher kann darüber urteilen, ob ich den Vertrag einhalte oder nicht.
Ja, es hat ein Spezialist von der ETH hat ja alle Freihandelsabkommen, alle 40 Abkommen, die es gibt zwischen der Schweiz und anderen Ländern, untersucht. Und da ist eigentlich zum Schluss gekommen, dass eigentlich in keinem von diesen Freihandelsabkommen eine solche Regelung ist, dass das Parteigericht von der einen Partei sozusagen noch eine dominierende Wirkung hat, oder? Mhm. Auf das Abkommen. Das ist also schon ein Novum. Es gibt ja allerdings eine gewisse Eingrenzung, wenn es da Sanktionen gibt, nicht wahr? Das Konzept ist ja so, dass wenn die Schweiz aber das sagen wir, würde das Abkommen verletzen. Verletzen nach, jetzt nach, nach Lesart vom Europäischen Gerichtshof, dann könnte das Schiedsgericht, wo die Parität zusammengesetzt ist, nachher die Sanktionen auf Verhältnismäßigkeit prüfen. Es gibt also eine gewisse Eingrenzung, der vielleicht von den Strafaktionen. Aber es ist noch eine andere Strafaktion eingebaut, die nicht so explizit da ist. Nämlich, wenn die Schweiz jetzt in gravierender Mass würde das europäische Recht verletzen. Ich denke jetzt zum Beispiel bei den Lohnschutzmassnahmen. Das sind die sensibelsten Fragen, weil dort sind die süddeutschen Unternehmer möchten schon längstens mehr bauen in der Schweiz mit billigen polnischen Arbeitern. Wenn es jetzt so die Schweiz dort, das würde wirklich verletzen, könnte die EU sogar das Abkommen künden. Also sogenannte oder aufheben oder Teil aufheben von den wichtigen Abkommen. Das heisst, eine Art Guillotine-Klausel, heisst das im journalistischen Ausdruck. Und das wäre natürlich enorme Druckmöglichkeit auf die Schweiz. Also stellt euch jetzt vor, dass die Schweizer vielleicht in einer Referendumsabstimmung, das würde ja nicht einfach so über die Bühne gehen, in einem Referendumskampf, nachher müsste abstimmen, wollen wir den Lohnschutz beibehalten, gegen das europäische Recht oder nicht, wäre das natürlich ein unheimlicher Druck vom Ausland auf die Volksabstimmung, oder? Und natürlich auch eine Einschüchterung, wenn die EU könnte drohen, wir tun nachher das gewisse Abkommen, die wir plötzlich aufheben, oder nicht? Also, in dem Sinn ist es schon eine Eingrenzung von der Souveränität, vor allem von der demokratischen Abstimmungsmöglichkeiten, die wir haben mit dem Referendumsrecht.
Wobei eben, ich finde auch noch betonen muss man jetzt einfach, wenn wir das konkret jetzt beim Lohnschutz anschauen. Jetzt ist ja im Rahmenabkommen ein Kompromiss drin, dass man zum Beispiel sagt, Unternehmen eben aus dem süddeutschen Raum, es geht nämlich nur um die Unternehmen im süddeutschen Raum, hat man einmal das Gefühl bei der EU. Auf jeden Fall, wenn die jetzt zum Beispiel wollen arbeiten, in der Schweiz müssen sie ja heute 8 Tage vorher sich anmelden, damit unsere Behörden das können irgendwo prüfen. Es geht ja vor allem auch um den Lohnschutz, dass man die Löhne überprüfen kann und so weiter. Das braucht ein bisschen Zeit. Jetzt in dem Rahmenabkommen ist der Kompromiss drin auf 4 Tage runter. Jetzt tun wir das Rahmenabkommen unterschreiben. In 4 Jahren könnte die EU ohne jedes Problem die 4 Tage aufheben und sagen, ja, das ist jetzt einfach eine Dynamisierung von der Personenfreizügigkeit. Das tut uns leid, das haben wir jetzt beschlossen. Und wir könnten eigentlich nur noch mit einem Referendum dagegen kämpfen. Und wenn wir dort nachher das durchziehen wollen, müssten wir alle Verträge, es ist ja nicht nur ein Rahmenabkommen, sondern es sind alle die bilateralen Verträge, die wir jetzt haben, das sind die ersten bilateralen Verträge von 1999, die müssten wir alle auch noch aufgeben. Das ist ein unglaubliches Drohpotenzial.
Das ist jetzt das Worst-Case-Szenario, also die schlechteste, dramatischste Entwicklung, die dir zeichnet. Das muss nicht gerade so kommen. Es wird natürlich, wenn die 4 Tage im Abkommen festgelegt werden, wird es auch natürlich für den Europäischen Gerichtshof schwierig werden, das eben aufzuheben. Aber ihr habt recht, nicht wahr? In der EU ist ja der Trend immer mehr Integration und immer mehr Angleichung, gerade auch im Personenfreizügigkeitsrecht und eben bei den verschiedenen Wettbewerbsrechten und vor allem eben auch bei der Lohnschutz und bei der Unionsbürgerschaft, dass sich das angleicht. Und das ist schon so, dass das natürlich eine Weiterentwicklung gibt. Und der Insider, der sonst für das Abkommen ist, hat mir gesagt, es wird immer wieder. Es ist nachher nicht fertig mit dem Abkommen, sondern es gibt immer neue Probleme. Weil die EU wird nachher, gerade basierend auf das Abkommen, immer neue Forderungen stellen und das wird uns immer wieder stressen und hervorrufen. Und ich muss jetzt vielleicht da etwas sagen als Sozialdemokrat. Das ist nicht euer Thema. Ich weiss, ihr habt da eher als konservative Haltung. Aber ich muss natürlich schon sagen, für die Sozialdemokratie ist das natürlich eine Herausforderung. Ich sage immer, das Abkommen, vor allem der Lohnschutz, die Lohnschutzfrage, wo jetzt Gewerkschaften mit Hand und Klauen verteidigen, zugunsten der Arbeitnehmer. Und da ist dahinter dann, dass die Lohnschutzfrage ist für die Sozialdemokratie in der Schweiz etwa eine gleich grosse Herausforderung wie vor 15 Jahren die Hartz-IV-Problematik in Deutschland. Oder, wo man hat auch die Löhne, respektive die Sozialhilfe, Ding auf 540 Euro pro Person gesenkt. Und das hat nicht sofort gewirkt, das hat auch gewisse Erfolg gehabt. Es haben Leute mehr müssen arbeiten. Aber das war eigentlich der Anfang vom deutlichen Abstieg von der Sozialdemokratie in Deutschland. Oder, und das ist etwas, wo vielleicht, sagen wir so, Lifestyle-Linke einfach nicht sehen, dass die Auswirkung, das läuft nicht sofort, das läuft in 10 Jahren, aber ihr müsst einfach sehen, wir haben bei uns praktisch doppelt so hohe Löhne wie im Ausland, doppelt so hohe Preise und noch mehr als doppelt so hohe Mieten. Aber wenn das einmal anfängt zu erodieren, zahlt die Sozialdemokratie den Preis, oder? Und das ist einfach etwas, wo ich finde, dass Gewerkschaften, auch wenn sie noch so verhöhnt werden, und ich bin nicht immer einig mit der, vor allem nicht mit der UNIA, mit ihrer radikalen Politik, aber wenn Gewerkschaften dort nicht hart bleiben, so ist das eigentlich praktisch eine Preisgabe von ihrer Legitimation. Und das versteht ihr Bürgerlichen sehr oft nicht, oder? Aber ich glaube schon, und da würde ich nachher bei einem Abstimmungskampf, wenn es jetzt eine Aufweichung gibt vom Lohnschutz, schon nur potenziell, auf längere Jahre eine Aufweichung vom Lohnschutz, würde ich allen Schweizer empfehlen, das dürft ihr nicht annehmen. Weil das greift natürlich weiter, das ist dann nicht nur beim Bau. Oder? Und vielleicht bei gewissen Grenzgängen. Ich würde vielleicht auch noch sagen, ihr habt das angetönt, die deutschen Handwerkskammern, wie das in Baden-Württemberg ist, die drängen natürlich schon lange in die Schweiz. Und der Schwab, das ist ein Lobbyist für die deutsche Handwerkskammer, wo jetzt sogar im Europaparlament Präsident ist von der schweizerischen, von der Kommission, die sich mit der Schweiz befasst. Der ist also sehr federführend. Der Lobbyist Schwab hat natürlich schon seit Jahren gekämpft gegen jeden Lohnschutz. Und es gibt Dokumente von den deutschen Gewerkschaften. Ja. Und vom Deutschen Gewerkschaftsbund, die zeigen, dass der Herr Schwab immer auch den Lohnschutz in Deutschland bekämpft hat. Oder? Und jetzt braucht er einfach den europäischen Hebel. Und er weiß ganz genau, dass der Europäische Gerichtshof im Zweifelsfall natürlich für Wettbewerb ist. Und das ist etwas, wo viel zu wenig eigentlich hervorgehoben wird in der Schweiz, dass das natürlich langfristig eine enorme sozialpolitische Auswirkung hat.
Absolut. Wobei, da tun Sie mich jetzt ein bisschen missverstehen. Also, es ist wirklich so, dass ich auch als Bürgerlicher finde, den Lohnschutz, den wir jetzt haben, den brauchen wir. Weil, solange die Personenfreizügigkeit ist, ich bin da eher ein Skeptiker, ich würde sie gerne verändern. Ich finde, wir brauchen die Immigration, aber nicht einfach völlig ungesteuert, wie wir das heute haben. Aber grundsätzlich gilt, solange wir die haben, brauchen wir einen Lohnschutz. Und das finde ich schon auch schon aus demokratischen Gründen. Wir haben der Personenfreizügigkeit mehrmals zugestimmt im Wissen, dass wir flankierende Massnahmen haben. Und das kann nicht sein, dass man nachher kommt und dem Volk sagt, ja, jetzt ist April, die Deutschen oder eben der Herr Schwab findet jetzt das nicht mehr so gut, jetzt müssen wir das verändern. Also da bin ich eigentlich völlig auf
Ihrer Seite. Ich war ja dabei gewesen, der 99, oder? Und Ich bin, glaube ich, in meinem Leben nie so viel unterwegs gewesen, vielleicht mal bei Bankinitiativen, bei der Volksabstimmung, wie bei der bilateralen Eis, wo ich dafür die bilaterale Eis gekämpft habe, weil der Lohnschutz ist gekommen, oder? Und dort haben die Freisinnigen, unser Augustin und der Jean-Luc Nordmann, der Baselbieter Biga-Chef und übrigens auch der Direktor noch, der Peter Hasler vom Arbeitgeberverband, hat das einfach gesehen, der Lohnschutz braucht, sonst bringen wir das nicht durch, oder? Und das ist matchentscheidend gewesen, dass die bilateralen 1 und 2 sind angenommen worden. Ich muss vielleicht aber noch sagen, es geht nicht nur in Mengen, es sind nur mal Lohnschutz. Ja. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber ihr müsst noch das sehen. Wir haben bei uns ja die Löhne, nicht eigentlich staatliche Löhne, Mindestlöhne. Es gibt ein paar Ausnahmen, oder, bei den Hausangestellten und so weiter. Sondern, das ist ja bei uns durch die Sozialpartner ausgehandelt, oder nicht? Die sogenannten GAF-Löhne, also Gesamtarbeitsverträge. Oder, und bei uns, sind eigentlich die Sozialpartner, die die Löhne festlegen, wogegen in der EU, zum Beispiel in Frankreich, mit dem SMIG, also Salaire Minimal Interindustrielle Garantie, der französische Mindestlohn ist vom Staat festgelegt. Und jetzt ist das natürlich ein Stillbruch auch, wenn wir so Mindestlöhne durchsetzen wollen. Und das läuft nach EU-Recht. Ja, wie wird das nachher evaluiert? Das ist gar nicht kompatibel. Und vielleicht noch ein dritter Punkt ist auch noch, dass die Kautionen werden bei uns die werden, die Kautionen, die Hinterlegung, wenn jemand in der Schweiz kommt, kann arbeiten, dass wenn er beschissen hat, dass man nachher zurückgreifen kann auf die Kaution, also auf die hinterlegten Geld. Das wird verwaltet von den Verbänden. In Frankreich und Deutschland ist das Bussen, wo grenzüberschreitend Eintritt bewerten müssen. Aber wir können als Nicht-Mitglied von der EU die nicht einfach grenzüberschreitend eintreiben. Also die Gesellschaften haben das sehr gut übrigens analysiert. Mhm. Im Detail wird übrigens von unseren Europarechtlern nicht zur Kenntnis genommen werden. Ich muss sagen, ich bin sehr nerviert, und da wird jetzt auch politisch, dass zum Beispiel die SRG Europarechtlerinnen, die Frau Dobler oder die Frau Epinay, wo jetzt sozusagen die Hausjuristinnen sind, die aus einem rechtsidealistischen Bild von der EU die das beurteilen, aber so wichtige Details, die im Arbeitsrecht matchentscheidend sind, werden einfach nie zur Kenntnis genommen werden. Ich sehe das so, wenn es um einen Lohnschutz geht, bin ich da sehr, sehr innerviert. Wenn es um andere europäische, europapolitische Fragen geht, von der Öffnung her, haben wir zwei wahrscheinlich nicht die gleiche Meinung. Aber im Lohnschutz, das ist etwas, wo jetzt einfach für mich und für die breite Bevölkerung, vor allem auch für weniger gut situierte Leute, die nicht studiert haben, ist das entscheidend.
Absolut. Sie haben ein anderes Thema auch noch sehr stark bearbeitet, das mich auch total interessiert. Das ist die MedTech-Industrie, die jetzt seit Jahren immer gewarnt hat und gesagt hat, ohne Rahmenabkommen haben wir unglaubliche Kosten, die für uns zukommen. Und es geht da um Zertifizierungen, es geht um ein Update von einem Abkommen, wo wir haben, wo eben die Bewilligungen für alle die Produkte von dieser Industrie darunter fallen. Wie ist das zu beurteilen? Ist es so schlimm, ist es so, wenn wir jetzt das Rahmenabkommen nicht hätten, dass wir dann nachher praktisch als MedTech-Branche unglaubliche Nachteile müssen, gewärtigen müssen?
Ja, also vor 2-3 Jahren hat es recht dramatisch ausgesehen. Oder es ist immer schon insinuiert worden von der EU, aber kolportiert mit durch eingebettete Journalisten aus Brüssel und sogar von der MedTech-Branche in der Schweiz ist gewarnt worden, wenn die neuen Normen kommen, also die sogenannten Medizinaltechnik-Normen, das sind Implantate, dass sie auch die Herzschrittmacher oder Insulinpumpen und Prothesen und so weiter, das sind Zehntausende von Produkten, dass da plötzlich die Schweizer nicht mehr anerkannt werden. Ja. Und vor ein paar Jahren hat das noch dramatisch ausgesehen. Und auch der Verband hat recht ausgerufen. Und in aller Stille, ich würde jetzt aus heutiger Sicht sagen, sogar vorbildlich, sind sie dem nachgegangen, haben allen ihren Mitgliedsfirmen mit mehreren Rundschreiben empfohlen, tut sich jetzt anpassen, wie im Worst Case, also im schlimmsten Fall, mehr als Drittstaat behandelt würde. Sie haben sogar Musterverträge, haben sie eine ausgearbeitete Firma, dass auch kleine Firmen das können machen. Und zwar ist jetzt für den Fall, wäre das wie folgt. Also wenn wir im Status jetzt versetzt würden, wie die Amerikaner, Japaner oder Südkoreaner oder so, wo mit der Oliver in die EU, es braucht einen sogenannten Bevollmächtigten in der EU. Das ist ein Rechtsanwalt oder es kann eine Treuhandfirma sein oder eine eigene Filiale. Aber es muss nicht sein, es kann ein Rechtsanwalt sein. Und dann muss der Kontakt zu den europäischen Behörden sicherstellen und vor allem für Haftungsfragen zuständig sein. Oder? Das ist sozusagen fast wie der beauftragte Agent, der nachher eben für die Haftung sicherstellt, oder, wenn es irgendeinen Schaden gibt. Und praktisch alle Firmen haben das jetzt errichtet in diesen 3 Jahren, wo sie Zeit hatten. Und das ist nicht so teuer, wie es gesagt wurde. Das ist also nicht eine Milliarde, sondern es kommt das erste Mal zum Einrichten, vielleicht 115 Millionen, hat der Verbandsumfrage gesagt, und nachher etwa 75 Millionen pro Jahr noch für die Bevollmächtigten und anderem.
Das ist aber die ganze Branche, oder? Die
75 Millionen. Das ist auf 16 Milliarden, ist das etwa 4 Promille.
Das ist nicht viel.
Ich sage immer, also die Währungsschwankungen sind teurer für unsere Firmen.
Ja, weiss Gott, ja.
und das ist, es ist machbar, es ist kompliziert, das wollte ich nicht bestreiten, aber das ist auf jeden Fall machbar und es wird nicht so sein, dass wir jetzt mir da nicht mehr könnte liefern. Es kann kompliziert werden im Moment, aber das ist nicht nur unser Problem, sondern alle EU-Länder müssen sämtliche MedTech-Produkte neu zertifizieren und neu, es gibt eine neue Nomenklatur, weil da immer wieder sind Fälle von Schummelei oder mit Implantat gemacht worden und so. Und da kann es ein gewisses Anpassungsproblem geben. Aber wie gesagt, das ist dann nicht nur ein schweizerisches Problem, sondern in der ganzen Europäischen Union ist das ein Problem. Aber ich habe an diesem Beispiel gezeigt, ich habe das im Tagesanzeiger publiziert, jetzt unter zweimal, dass im Prinzip nicht einfach die bilateralen Verträge erodieren. Genau. Ich würde jetzt sagen, die Erosionsthese von den Leuten, die sie immer erzählt haben, ist auch erodiert. Sondern es ist machbar, wenn ein Verband das will. Mhm. Und ich finde gut geführte Wirtschaftsverbände, zum Beispiel Banken, zum Beispiel oder zum Teil die kleineren Mechaniker zum Beispiel, haben das eigentlich jetzt gemacht. Es gibt einige Verbände, die immer noch meinen, mit Drohungen können sie das also umgehen oder nicht. Aber es ist eigentlich mehr ein Drohmanöver gewesen. Wir hören es beim Strom, wir hören es bei der Forschung, wir hören es angeblich beim Problem beim Gesundheitsabkommen. Aber es ist mehr eigentlich eine Drohung, als dass es wirklich totale behindernde Schaden würde geben, wenn jetzt das System geändert würde.
Es ist ja auch immer so eine Irreführung, oder? Die Leute kommen dann nachher das Gefühl über, eben wenn es das Rahmenabkommen nicht da wäre, dann sind wir praktisch wie ausgeschlossen aus Europa. Wir könnten gar nicht mehr Handel treiben mit Europa und so weiter. Dabei, eben, allerschlimmstenfalls wäre man halt dann ein Land wie Amerika oder auch England oder vielleicht Israel, wo halt in die EU reinliefert. Also so
ja, aber wir sind noch, das ja, aber das wäre jetzt schon, das wäre schon weiter weg. Wir haben ja insgesamt 120 Verträge
natürlich.
Mit der EU.
Nein, natürlich. Ich sage nur, so wird es immer, so wird's ja immer dargestellt. Ja, dass die Leute fast gefühlt haben, wir haben keinen Zugang mehr, oder?
Im Prinzip gibt es eigentlich nur ein Interesse. Nämlich, das Interesse ist, die Personenfreizügigkeit auszuweiten bis zu einem Unionsbürgerrecht. Oder? Weil dort gibt es bei uns Firmen, die am meisten Interesse hätten können, im Ausland Leute zu rekrutieren, statt selber auszubilden. Zum Teil auch der Staat. Ich möchte sagen, zum Beispiel Pflegepersonalmangel, Ärztemangel ist jahrelang verpasst worden, weil man ganz günstig hätte können Ärzte und Pflegepersonal in Deutschland und anderswo rekrutieren. Oder das ist das Interesse von der Schweizer und das Interesse natürlich von der Süddeutschen ist, dass sie in der Schweiz mit als Entsendefirma, also mit Entsendearbeiter billig kommen. Ja, mit hohen Baupreisen und billigen polnischen oder rumänischen Arbeitern arbeiten kann. Also, das ist eigentlich, ich glaube, eigentlich fast der einzige Knacknuss, der uns wirklich trennt und der nicht lösbar ist.
Und ich würde auch sagen, es ist eigentlich das, was die EU immer unbedingt hat wollen. Ja, wegräumen. Es sind schon die flankierenden Massnahmen, die die EU eigentlich am Anfang einfach akzeptiert hat, weil sie das Gefühl hatten, sonst können wir die Verträge gar nicht über. Aber eigentlich haben sie die nie wollen. Und sie haben jetzt einfach jahrelang darauf geschafft, dass wir das würden mal abbrechen.
Weißt du, es gibt auch für andere Bereiche, jetzt außerhalb vom Arbeitsbereich, gibt es natürlich auch Interessen von, oder Abkommen, wo die EU eigentlich demandeur ist. Also das heisst, eigentlich ein Gesuchsteller. Ich möchte zum Beispiel die Stromfrage, ich habe die ein bisschen angeschaut, noch erwähnen. Oder? Man sagt jetzt immer, wir bekommen kein Stromabkommen. Wir haben ja schon lange bei uns auch Abstimmungen gehabt über die Anpassung an das EU-Recht, ist ja auch abgelehnt worden, das erste Elektrizitätsmarktgesetz. Mit dem Stromabkommen ist es ganz klar, dort ist die EU interessiert. Wir haben Durchleitungen Nord-Süd in der Hang, die Hochspannungsleitungen. Wir haben Speicherwerk in der Hang, Pumpspeicherwerk und Speicherwerk im Alpenraum, wo der Spitze Stromausgleich garantieren für halb Europa. Das haben wir, oder?
Ja.
Dass natürlich jetzt Swissgrid, wo, das sage ich jetzt als ehemaliger Preisüberwacher, zum Teil eine brutale Monopolpreispolitik macht zulasten der ganzen Volkswirtschaft, nämlich mit den hohen Durchleitungspreisen, dass Swissgrid jetzt da natürlich Interesse hat und dass die Tage wieder ein Lobby hat aufgezogen für das Stromabkommen, ist verständlich, weil sie natürlich Nutznießer sind von diesen grossen Stromdurchleitung und auch von dem Feinsteuerung im europäischen Raum. Aber ich bin sogar der Meinung, ich bin für das Stromabkommen an sich. Ich bin seinerzeit für das Elektrizitätsmarktgesetz gewesen und habe eine blutige Nasse bekommen. Denn das ist angelehnt von dem Volk und auch mit dem Konflikt mit der eigenen Partei und mit der Gewerkschaft. Ich bin dafür aus europapolitischen Gründen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Stromabkommen für uns essentiell ist und vor allem für die schweizerische Volkswirtschaft sichergestellt ist. Es ist noch eins. Es wird jetzt immer gedroht und das ärgert mich auch. Es wird jetzt immer gesagt, ja, wir haben dann plötzlich einen Blackout oder nicht, also Stromblackout in Europa. Aber der Stromblackout kommt in der Schweiz nicht, weil wir zu wenig Kapazitäten haben im Moment. Wir haben notfalls noch genügend für uns Speicherkapazität im Alpenraum, sondern der Stromblackout ist ein gefährdete Situation wegen der ganzen Komplexität der Steuerungssysteme. Oder das Buch, der Roman, wo das dargestellt, der technische Roman Blackout, zeigt ja, dass der Blackout in Europa wegen Cyberkriminalität hat gegeben, oder nicht? Weil es natürlich möglich ist, von irgendwelchen Kriminellen das Stromverteilungssystem natürlich außer Kraft setzen. Das ist viel gefährlicher. Und je mehr, dass wir natürlich dort integriert sind, das immer komplexere System von der Steuerung und Feintuning und Spitzenstromausgleich und so weiter, desto mehr sind wir natürlich auch gefährdet.
Absolut. Ja gut, Herr Strahm, danke vielmals. Noch zum Schluss Prognose. Was gibt es am Freitag?
Da wollte ich nicht mich rauslassen. Der Bundesrat ist unter Druck. Von beiden Seiten. Ich glaube, wenn er will, jetzt seine Linie weiterführen, die rote Linie, wenn die nicht eingehalten werden, kann er das Abkommen nicht einfach dem Parlament zuleiten. Ich sage aber auch gerade, auch wenn er es nicht dem Parlament zuleitet, gibt es auf einmal eine ziemlich interne Polarisierung. Aber wir sind natürlich nachher nicht befreit von der Problemlösung mit Europa. Da finde ich also die SVP-Politik simpel, dass man einfach sagt, ablehnen und nicht weiterdenken. Ich höre zu denen, die gleich auch noch weiterdenken. Aber das können wir vielleicht ein anderes Mal thematisieren.
Genau, weiterdenken ist immer gut, denken sowieso. Danke vielmals für das interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und euch allen auch noch einen schönen Tag und wir schauen am Freitag, was läuft. Das war es von der Sommershow mit dem Rudolf Strahm. Merci vielmals für